SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, die Bücher und die Literaturthemen der Woche. Heute mit Anja Höfer und mit Musik von Maria Taylor.
If you're happy, then I'm alright. If you're scared, then I'll shine the light. My fear's tucked in this white balloon. I let it go for you. If you need me, I'm here day or night. If we did wrong, let's make it right. My storm locked in this white balloon.
Musik von der amerikanischen Singer-Songwriterin Maria Taylor und ihrem gleichnamigen Album in diesem SWR 2 Lesenswert Magazin, in dem wir Ihnen heute unter anderem eine höchst beglückende Lektüre aus den USA vorstellen. Ein kleines Meisterwerk ist Die Stille von Don DeLillo über ein unheimliches New York im Lockdown. Dann beschäftigt uns natürlich auch die Literaturnachricht der Woche. Der traditionsreiche S. Fischer Verlag trennt sich von seiner langjährigen Autorin Monika Maron. Wir kommentieren. Und dann feiern wir auch noch, nämlich die Poetin Elke Erb, die kommenden Samstag in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis entgegennehmen wird. Ausgewählte Gedichte dieser experimentierfreudigen Lyrikerin erscheinen morgen bei Surkamp. Das und mehr gibt's bis kurz vor sechs hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
If you're happy, then I'm alright. I'll sing to you every night. As the sun sets in the desert sky, I'm humbled by the light.
Auffällig viel Jubel und Einigkeit herrschte, als im Sommer die diesjährige Büchner-Preisträgerin bekannt gegeben wurde. Am kommenden Samstag wird der renommierte Preis nun an die 82-jährige Poetin Elke Erb verliehen. Weltliteratur aus Prenzlauer Berg konnte man lesen über eine, die schon in der DDR eine bewunderte Größe war und die einen enormen Einfluss gerade auf die junge deutschsprachige Lyrikszene hat. Die Autorin und Lyrikerin Nora Bossong, eher Enkelgeneration von Erb, jubelte in der Taz, dass mit dem Büchner-Preis für Elke Erb auch die Lyrik selbst ausgezeichnet würde. Eine bestimmte Art des sprachlichen Denkens, die immer auch ein Versuch der Welterkenntnis ist, schrieb sie. Morgen erscheinen, passend zum Büchner-Preis, in der Edition Surkamp ausgewählte Gedichte von Elke Erb unter dem Titel »Das ist hier der Fall«. Und im Studio ist mein Kollege Carsten Otte aus der SWR-Literaturredaktion. Carsten, stimmst du auch ein in den großen Jubel über die diesjährige Büchner-Preisträgerin?
Ich finde es zumindest sehr gut, dass die Jury eine Lyrikerin auszeichnet, die einen ganz eigenständigen Weg gegangen ist. Sie ist eine Poetin der lyrischen Selbstreflexion und damit hat sie, könnte man sagen, fast ein eigenes Genre entwickelt, vor allem in ihrem Gedichtband Kastanienallee. Da hat man kurze kleine Gedichte und dann einen Rattenschwanz von Kommentaren und die wiederum aber auch zu diesem Gedicht gehören. Wenn man jetzt sich diesen Band, der nun erschienen ist zur Vergabe des Büchner-Preises, anschaut, dann sieht man auch, dass es sich um eine Lyrikerin handelt, die immer neugierig war, die auf der Suche nach neuen Formen in ihrer gesamten Schaffenszeit war. Mittlerweile sind ja, sagen wir mal, in 5 Jahrzehnten fast 20 Gedichtbände von Elke Erb herausgekommen. Und von ihr stammt mal der Satz, den sie in einem Gespräch mit Christa Wolf gesagt hat, der da lautet: Ich bin außerhalb der Form. Das Ganze klingt viel koketter, als es ist. Ich glaube, dass sie Zeit ihres Lebens über genau diese Form nachgedacht hat und im Grunde genommen nicht ganz außerhalb aller Formen steht, sondern die Form selber zum Thema gemacht hat in ihren Gedichten.
Ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt, sie war ja schon in der DDR eine Größe. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihr und der Staatsmacht und in welchen Kreisen hat sie sich da bewegt?
Das ist tatsächlich sehr interessant, mal in die Biografie hineinzuschauen. Elke Erb wurde ja 1938 in der Eifel geboren, wuchs dann in einem Elternhaus auf, das auch sehr schnell zerbrach. Der Vater, das war der marxistische Literaturhistoriker Ewald Erb, der galt als eine Zeit lang vermisst, tauchte dann in der DDR auf, ließ die Familie nachkommen. Die ganze Familie zerbrach dann aber sehr schnell. Elke Erb verbrachte dann 2 Jahre im Heim. Und so geht das mit ganz vielen Brüchen und Wendepunkten in ihrer Biografie weiter. Und man kann auch sagen, schon zu DDR-Zeiten war sie am Rande des literarischen Betriebs. Sie hat sich losgelöst vom offiziellen Sprachgestus. Es gibt solche Zeilen wie: Ich habe den Verhältnissen gekündigt, denn sie waren falsch. Es gibt ein Gedicht, das 1980 herauskam mit dem Titel Sklavensprache. Und da greift sie schon relativ direkt die SED-Nomen Klatura an. Jetzt muss man sagen, dass sie nicht in erster Instanz eine politische Dichterin ist. Sie betreibt keine Ideologiekritik, sondern sie macht das auf einer Ebene drunter. Also wie sie mit Sprache umgeht und wie sie sich wehrt gegen eine normierte Sprache, das ist hochpolitisch. Und so ist es auch kein Wunder, dass sie dann in der Prenzlauer Bergszene, die als regimerenitent galt, durchaus angesehen war. Aber man muss auch sagen, im Rückblick wird einiges verklärt. Sie war bekannt nur in einem relativ kleinen Kreis. Auch nach dem Fall der Mauer hat sie vor allem in Kleinstverlagen veröffentlicht. Und erst in letzter Zeit kam es vermehrt zu Preisen, zu Ehrungen und zu Buchveröffentlichungen. Jetzt, wie gesagt, Suhrkamp Verlag, das ist für sie auch eine große Ehrung. Und diese Schriftstellerinnenkarriere wird natürlich jetzt auch gekrönt mit dem Büchnerpreis. Und ich habe mich darüber, diese Antwort bin ich dir ja noch schuldig, ich habe mich darüber auch sehr gefreut, dass hier sozusagen eine Dichterin geehrt wird und auch auf den Sockel gestellt wird, die bislang, glaube ich, eher einem kleineren Publikum bekannt war.
Du hast das Experimentelle vorhin erwähnt. Ich finde, vieles liest sich bei Elke Erb ja wie so poetische auch Klang- und Wortfindungsübungen. Sie ist eine, hat man den Eindruck, die ja auch fast einen kindlichen Spaß an der Sprache hat, oder?
Ja, das kann man wirklich sagen. Zunächst einmal gibt es ja so eine Art Vorwurf, der so zwischen den Zeilen in den Rezensionen immer mal wieder formuliert worden ist, dass sie so kompliziert sei und dass das Ganze eben unverständlich formuliert sei. Ich sehe das vollkommen anders. Ich nehme jetzt mal ein kleines Beispiel. 1967 ist dieses kleine Poem mit dem Titel Anpassung, und da steckt ja auch schon ganz viel drin, erschienen. Und das lautet folgendermaßen: Und gehen wir schon zu den Zwergen, folgt uns die Stiefmutter doch. Das ist doch wahnsinnig komisch. Und so zieht sich das auch durch das gesamte Werk. Ich könnte jetzt viele Gedichte zitieren. Die sind nicht nur leicht zu verstehen, wenn man sich mal auf diese reflexive Poetik einlässt, sondern sie sind auch im besten Sinne sachhaltig. Denn das ist ein großes Thema von ihr, der Sachverstand. Sie geht aus von den Dingen. Deswegen auch der Titel, das ist hier der Fall. Da schwingt Wittgenstein ein bisschen mit. Aber die Objekte in ihrer Umgebung. Das ist ganz zentral und ich glaube, man kann das sehr gut verstehen. Im Übrigen ist sie eine Künstlerin der Vielfalt. Da gibt es wirklich alles und das zeigt dieser Band wirklich vortrefflich. Es gibt einerseits skurrile Szenen, wie gerade eben zitiert. Es gibt naturlyrische Beobachtungen. Es gibt essayistische Langgedichte. Dann wieder klassische Lautpoesie oder eben diese poetologischen Reflexionen und Erörterungen. Und diese Vielfalt, die ist in einem Werk eher selten zu beobachten.
Und gerade die jüngeren deutschsprachigen Lyrikerinnen und Lyriker, die haben ja sehr über den Büchnerpreis für Elke Erb gejubelt. Zwei der jüngeren Generation haben diesen Band ja auch jetzt rausgegeben, Monika Rink und Steffen Popp, die kennen die alle. Der Einfluss ist ja da kaum zu unterschätzen, oder, von Elke Erb?
Ganz genau. Ich glaube, sie hat eine ganze Generation von Lyrikerinnen und Lyrikern geprägt, ohne jetzt, und das ist vielleicht wichtig zu sagen, eine sagen wir mal, poetische Schule zu gründen. Das würde auch gar nicht zu ihr passen, denn sie ist jetzt keine Heroin in dem Sinne, dass sie ästhetische Maßgaben formuliert, sondern sie ist stilprägend, indem sie in gewisser Weise etwas liefert. Sie versteht sich auch als Gedichtlieferantin, wie sie mal formuliert. Und das soll über die Generationen weitergetragen werden. Und insbesondere dieses selbstreflexive Moment, der Prozesscharakter, die ihrer Dichtung, das haben jetzt zeitgenössische Dichterinnen, wie zum Beispiel auch Nora Bosson, aufgegriffen, weiterentwickelt. Und insofern wird sie immer präsent sein mit dieser Form von Lyrik.
Vielen Dank, SWR-Literaturredakteur Carsten Otte war das über die Poetin und diesjährige Büchner-Preisträgerin Elke Erb. In der Edition Surkamp erscheinen jetzt unter dem Titel »Das ist hier der Fall« ausgewählte Gedichte herausgegeben und mit einem Nachwort von Monika Rink und Steffen Popp. Und das ist auch unser SWR2-Buch der Woche. Alle Angaben dazu auch im Netz unter swr2.de.
Little bird lands on your shoulder. It would surely make you mine. And we would last for all time. And if fire comes down like water, could anyone survive? Could we last till dawn? I used to walk at night alone around the reservoir. Thought I was waiting there for you. But I'm getting older, but I've got time. Made my decisions, I've changed my mind. Now there's this feeling I'm waiting in line. All this talk about leaving it all behind.
Seit knapp 40 Jahren erscheinen die Bücher von Monika Maron bei S. Fischer in Frankfurt. 1981 veröffentlichte der Verlag den Roman Flugasche über die Umweltverschmutzung im Arbeiter- und Bauernstaat und gab der in der DDR nicht selten angefeindeten Autorin sozusagen publizistisches Obdach. Die Zusammenarbeit mit Monika Maron hat der S. Fischer Verlag jetzt beendet. Man nahm Anstoß an einem Essayband, den sie in der Edition Buchhaus Loschwitz der Buchhändlerin Susanne Dagen veröffentlicht hat. Dagen gilt in Dresden als Aktivistin im rechten Spektrum. Ist auch Monika Maron dort zu verorten oder geht es hier nicht eher um Renitenz und Unbeugsamkeit aus Prinzip? Ein Kommentar von Alexander Wasner.
Monika Maron habe ich mal in Berlin besucht. Es ging um ihren Roman Zwischenfall. Wir wollten sie für einen Fernsehbeitrag mit Hund in der Stadt zeigen. Aber sie bestand darauf, einen Hund darf man nicht an die Leine legen. Wir mussten recht weit fahren zu einem Freigelände, dessen Umzäunung Monika Maron dann genauso störte, aber wenigstens war sie nicht in der Kamera zu sehen. Hunde und Menschen gehören für Monika Maron nicht an Leinen oder Ketten. Das ist eine Anekdote, aber sie führt mitten rein in den jetzt schwelenden Konflikt zwischen Maron und ihrem Verlag S. Fischer. Monika Maron überzeugungsmäßig an einem irgendwie gearteten, unerträglichen rechten Rand anzusiedeln, ist Quatsch. Aber sie hat ein Buch außerhalb des Fischer Verlags veröffentlicht in einer Reihe, die mit erheblichem Zynismus Exil genannt wird. Deren Bücher werden vom rechtsextremen Verleger Götz Kubitschek vertrieben. Monika Maron hat sich dem nicht angenähert, weil sie rechts ist, sondern weil die Verlegerin der Edition Buchhaus Loschwitz, in dem die Exilreihe erscheint, eine Freundin ist und weil sie die grassierende Bereitschaft zur Selbstbeschränkung unerträglich findet. An dem Punkt geht sie einher mit Anne Webers Buchpreisheldin Annette, die erst in der Résistance und dann mit kommunistischen Despoten in Algerien kämpft. Ich fürchte, es ist das Rechts-Links-Schema selbst, das hier einfach nicht weiterhilft. Kann es vielleicht sein, dass für Maron Begriffe wie Freundschaft und Unbeugsamkeit wichtiger sind als politische Verortung? Dass sie vielleicht ihre Unbeugsamkeit gerade dann spürt, wenn sie sich mit Aussagen gegen die herrschende Meinung Ärger einhandelt? Eine Haltung, die vielleicht für Menschen, die im Osten Deutschlands verwurzelt sind, eine besondere Rolle spielt? Trotz kann auch eine politisch relevante Kategorie werden, meinte ein Kollege, als ich die Vermutung geäußert habe. Als am Donnerstag die Frühjahrsvorschau der S. Fischer Verlage erschien, wurde noch ein Band mit Essays von Monika Maron darin angekündigt. Titel: Was ist eigentlich los? Jetzt klebte ein dicker roter Punkt. Dieses Buch erscheint auf Wunsch der Autorin nicht. Es geht der Ankündigung nach gegen Merkel, Flüchtlinge, Meinungszwang, Gendersprache etc. Dass dieses Buch nicht erscheint, ist wohl kein Verlust, aber dass Monika Maron nicht mehr bei S. Fischer ist, ist ungeheuer traurig. In Zeiten des Social Distancing berührt es mich seltsam, wenn Traditionen verloren gehen. In Monika Marons Roman Zwischenfall läuft der Erzählerin, der Hund Niki, übrigens zu und bleibt bei ihr. Aus freien Stücken, weil er halt jetzt da ist. Souverän entschiedene, lockere Gemeinsamkeit. Darin steckt sowas wie eine Utopie, die vielleicht mehr sein sollte als nur Romanträumerei. Sie könnte auch das Verhältnis von Autorin und Verlag beschreiben. Es ist ein Freiheitsentwurf.
Der S. Fischer Verlag trennt sich nach vielen Jahren von der Autorin Monika Maron. Alexander Wasner hat das kommentiert. Verschwörungstheorien sind ja gerade wieder sehr en vogue. Der große amerikanische Autor Don DeLillo beschäftigt sich in seinen Romanen schon lange mit solchen Themen, mit Mythen und Medienphänomenen in den Vereinigten Staaten. Unterwelt, so hieß sein 1000-seitiges Mammutwerk, das 1997 erschien. Heute mag er die kurze Form lieber und schreibt schmale, sprachlich sehr verdichtete Romane. Nur rund 100 Seiten ist sein neuestes Werk lang. Die Stille heißt es, aber es ist großartig, meint unser Kritiker Christoph Schröder.
Zwei Menschen, Jim und Tessa, hoch über den Wolken, auf dem Rückflug von Paris an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Er blickt auf den Bildschirm über sich, registriert Temperaturschwankungen, Fluggeschwindigkeit, die voraussichtliche Ankunftszeit. Sie langweilt sich und ergeht sich in Erinnerungen an den Frankreich-Aufenthalt. Plötzlich leuchten die Anschnallzeichen wieder auf, das Flugzeug gerät in Turbulenzen. Haben wir Angst? Fragen sich die beiden. Dann schließen sie die Augen. Schnitt. Drei Menschen, Diane, Max und Martin, sitzen in einem Apartment in New York und warten auf den Beginn des Super Bowl, des Endspiels um die Footballmeisterschaft. Diane und Max sind ein Paar. Martin ist ein ehemaliger Student Dianes. Sie lehrt Physik. Ihre Freunde Jim und Tessa wollen noch vorbeikommen, sobald sie gelandet sind. Sie reden über Fußball und Einsteins Manuskript zur Relativitätstheorie, als die Situation sich auch für sie schlagartig verändert.
Dann wurde der Bildschirm schwarz. Max drückte auf den Einschaltknopf. An, aus, an. Diane und er prüften ihre Handys. Tot. Sie ging quer durch das Zimmer zum Telefon. Festnetz, ein sentimentales Relikt. Kein Freizeichen. Laptop leblos. Sie ging an den Computer im Nebenzimmer und drückte hier und da, aber der Bildschirm blieb grau.
Die Stille spielt im Jahr 2022, in einer unmittelbar bevorstehenden Zukunft also. Als Don DeLillo seine Arbeit an dem Roman begann, konnte er noch nichts von der Pandemie, die die Welt zurzeit umklammert hält, ahnen. Und dennoch sprechen aus seinem Buch eine erstaunlich gegenwärtige Unheimlichkeit und die diagnostische Kraft eines großen Autors. Es ist ein Kammerspiel, das DeLillo auf gerade einmal 100 Seiten inszeniert, und es erzählt von einer auf Funktionieren angelegten Zivilisation, der ohne Erklärung der Stecker gezogen wird. Aufzüge stehen still, Kommunikationsgeräte fallen aus, das Dauerflackern der Bildschirme, das schon immer ein Motiv dieses Autors war, erlischt. Daraus wird, wie bei DeLillo nicht anders zu erwarten, kein Katastrophenszenario, sondern der brillante Versuch, das Ephemere, das augenblickhaft Aufscheinende und wieder Verschwindende dieser Situation in Sprache festzuhalten. DeLillo ist zunächst in seiner Haltung distanziert, aber ohne dem Pathos der Kälte zu verfallen. Er ist ganz und gar nicht psychologisierend, und trotzdem ist dieser kurze Text jederzeit mit Spannung und Bedeutung aufgeladen. Das Flugzeug, in dem Jim und Tessa sitzen, muss notlanden. Er wird leicht am Kopf verletzt, man bringt die beiden in ein Krankenhaus. Dort, auf der Toilette, kommt es zu einer Liebesszene. Ohne Erklärung, wie selbstverständlich, und doch versteht man danach alles, was dieses Paar zusammenhält und was ihm möglicherweise bevorsteht.
Sie zogen sich fertig an und sahen sich lange in die Augen. In diesem Blick kam alles zusammen. Ihr Tag, ihr Überleben, die Tiefe ihrer Verbindung. Der Stand der Dinge, die Welt da draußen, das würde eine andere Art von Blick brauchen, sobald es passend war.
Don DeLillo ist ein Autor, der, wie er in einem seiner raren Interviews erzählt hat, beim Schreiben in Filmbildern denkt. Nach rund 70 Seiten setzt er erneut einen Schnitt. Die Erzählstimme wechselt vom Präteritum ins Präsens, der Ton wird drängender. Jim und Tessa sind mittlerweile in der Wohnung an der Eastside angekommen. Es ist der junge Martin, der nun die Regie übernimmt und wiederum die Fantasie von Tessa, von Beruf Schriftstellerin, mit all dem befeuert, was man unter dem Begriff Verschwörungstheorien subsumieren kann. Was ist da draußen los? Es geht um Seuchen und um Menschen, denen geheime Telefone ins Hirn implantiert wurden, um ein riesiges Teleskop in der chilenischen Wüste, um einen möglichen Dritten Weltkrieg. Es sind Intellektuelle, die plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen sind und die versuchen, dem bedrohlichen Erlöschen der ihnen vertrauten Welt eine Bedeutung zu geben.
Was, wenn all das eine Art lebensgroße Fantasie ist, die mehr oder weniger real geworden ist, sagt Jim. Was, wenn wir gar nicht sind, was wir zu sein glauben? Was, wenn die Welt, die wir kennen, komplett neu geordnet wird, während wir dastehen und zuschauen oder dasitzen und reden?
In die erste Fassung von Die Stille, so war zu lesen, hatte der Autor noch explizit das Wort Corona hineingeschrieben, um es dann wieder zu streichen. Zu explizit, zu direkt schien DeLillo ein Verweis auf die Aktualität, der die Lesart des Romans auch unnötig eingeengt hätte. Am Ende sitzt Max vor dem Fernseher und starrt erneut auf den schwarzen Bildschirm. Ob es da draußen, außerhalb der Wahrnehmung und des Zeitrahmens der Figuren, noch eine andere Welt gibt, die nach anderen Gesetzen funktioniert, werden wir nicht mehr erfahren. Das Bild bleibt eingefroren. Und dann knipst auch Don DeLillo seinen Lesern das Licht dieses so fabelhaften wie aufwühlenden Romans aus.
Christoph Schröder mit klarer Leseempfehlung hier im SWR 2 Lesenswerte Magazin. Die Stille von Don DeLillo, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Frank Heibert, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
We're free to die, so we're not living. We're free to lose, so we're not winning. And there's this place I go, I let the river wash over me. I don't wanna go back through guessing everything I do. I just wanna be right with the moment. I don't wanna fall back down, always reaching for higher ground. I just wanna stay right here with you.
Corona schüttelt auch die Buchbranche ganz schön durch. Über Wochen geschlossene Läden, die kontaktlose Messe in Frankfurt, ausgefallene Lesungen. Manche orakeln da schon vom Ende des Buchmarktes, wie wir ihn kennen. Kommende Woche startet eine Doku in den Kinos, die viel Mut macht. The Booksellers porträtiert Antiquare, Buchhändler und Sammler, die eins gemeinsam haben, nämlich die große Liebe zum Buch. Die tröstliche Botschaft des Films, das Kulturgutbuch wurde zwar schon oft totgesagt, ist aber ganz schön widerstandsfähig. Julia Haungs hat sich The Booksellers angesehen.
Stolz klappt Dave Bergman die Seite eines fast tischgroßen Buchs aus dem 18. Jahrhundert aus. Wie eine Ziehharmonika entfaltet sich auf mehr als einer Armlänge das maßstabsgetreue Abbild eines fossilen Fisches. Bergman handelt mit seltenen großformatigen Büchern. Der Foliant über fossile Fische mag besonders abseitig sein, aber durchschnittlich ist in dieser Sammlung gar nichts.
Ich habe nirgendwo mehr Platz. Dieses Buch hier über die römischen Katakomben ist so schwer, dass ich es seit 15 Jahren nicht mehr aus dem Regal genommen habe. Da bleibt es jetzt, bis jemand reinspaziert und fragt, haben Sie zufällig etwas über die Katakomben von Rom da?
Der Filmtitel The Booksellers ist eigentlich irreführend. Denn in D.W. Youngs Kinodoku geht es genau nicht um den Teil der Branche, der das Buch als reinen Verkaufsartikel betrachtet. The Booksellers eröffnet Zugang zu einem reichen Kosmos aus besonderen Büchern und Menschen, die diese lieben, weil sie in ihnen mehr sehen. Einen kulturellen Wert, Kunst, eine Brücke in vergangene Zeiten, einen Freund. Und die dieser Leidenschaft alles andere unterordnen, wie ein Sammler erklärt.
The relationship of the individual to the book.
Die Beziehung eines Einzelnen zu einem Buch ist wie eine Liebesaffäre. Das ist schwer zu erklären, aber es macht einen selbst total glücklich. Meine Frau hat mal gesagt, mir ist klar, dass dir deine Bücher wichtiger sind als ich, aber wo stehe ich ungefähr? Ich zählte kurz und sagte dann, an der 6.
Liebevoll porträtiert die Doku all die schrägen und kauzigen Händler und Sammler seltener Bücher, die viel Zeit in vollgestopften Antiquariaten, bei Auktionen oder Messen verbringen, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Sei es eine Erstausgabe von Alice im Wunderland, ein Exemplar mit Widmung von Oscar Wilde oder ein Buch mit einem besonders kunstvollen Einband. Der Film beschäftigt sich sowohl mit den Büchern als auch mit ihren Besitzern, mit der Kunst des Sammelns, genauso wie mit Vergangenheit und Zukunft des Buchs, das schon oft totgesagt wurde.
Die Idee, dass Bücher sterben, ist nicht wahr. Ob man eine 7 Jahre alte Computerdatei aufbekommt, ist Glückssache. Aber ein 500 Jahre altes Buch kann man einfach aufschlagen und darin lesen.
Seine diversen Erzählfäden verfolgt D.W. Young dabei eher lose. Auch über die vielen, oft nicht näher vorgestellten Gesprächspartner verliert man schnell den Überblick. Es ist, als schlendere der Film zu Jazzklängen durch einen Buchladen, wo er das eine oder andere Exemplar aus dem Regal nimmt, ein bisschen darin blättert, es zurückstellt und in eines zu einem ganz anderen Thema hineinschaut. Eines der ausführlicher behandelten Themen ist die goldene Vergangenheit der Antiquariate. Ganze Tage habe man in diesen kleinen Läden an der Fourth Avenue herumstöbern können, erzählt die New Yorker Publizistin Fran Leibowitz. Ich erinnere mich noch an diese Händler, alles kleine, staubige jüdische Männer. Die waren total irritiert, wenn man tatsächlich ein Buch kaufen wollte. Denen ging es nicht wirklich ums Geschäft, die wollten lieber den ganzen Tag in Ruhe lesen. Wenn ich also höflich gefragt habe, was kostet dieses Buch, hat die Hälfte von ihnen nicht mal von der Lektüre aufgeschaut. Eine untergegangene Welt. Heute gibt es diese Art von Läden kaum noch. Überhaupt sind in New York von den ehemals 368 Buchläden nur noch 79 übrig. Seit man im Internet alles online finden kann, können nur noch spezialisierte Händler vom Verkauf gebrauchter Bücher leben. Die älteren Antiquare, die in The Booksellers zu Wort kommen, betrachten sich denn auch als eine aussterbende Spezies. Und doch hat Filmemacher D.W. Young auch junge Leute aufgetan, die neue Gebrauchtläden eröffnen und die Buchbranche mit einer großen Portion Idealismus beleben. Hoffnung macht auch eine andere Beobachtung aus der New Yorker U-Bahn. Diejenigen, die auf ihren Kindle starren, sind Mit-40er. Die Jüngeren dagegen haben auf ihren Knien oft wieder ein Buch.
Julia Haungs über den Film The Booksellers, der von herrlich verschrobenen Büchernarren erzählt, kommt diese Woche in die Kinos und ist vom 29. Oktober bis 4. November unter anderem zu sehen im Atelier am Bollwerk in Stuttgart und im Palatin in Mainz.
Walking down Lacey Street in this five-star town, while summer's searching through the ashes, I listen to the same five songs as the day signs off. Gives me this visceral reaction. Have you ever just felt like crying?
SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin. Mein Kampf, auf Deutsch Mein Kampf, heißt der gewaltige Romanzyklus des norwegischen Autors Karl-Ove Knausgard. 6 Teile, über 4000 Seiten. Darin Knausgards Leben detailliert ausgebreitet. Die Zubereitung einer Tasse Kaffee kann sich da schon mal über viele Seiten ziehen. Dennoch wurde der Zyklus zum Welterfolg, da die Romane etwas eigenartig Soghaftes haben. 1998 erschien Knausgards Debütroman, der wurde jetzt erst ins Deutsche übersetzt. Aus der Welt heißt er, auch so ein 900-Seiten-Klotz. Und eine skandaltaugliche Story. Christine Hartauer hat ihn gelesen.
Wenn man nach über 900 Seiten Karl-Ove Knausgards Roman Aus der Welt aus der Hand legt, stellt sich Erleichterung ein. Erleichterung darüber, sich nicht mehr mit der Psyche eines Mannes auseinandersetzen zu müssen, der seine dunkelsten Abgründe nicht unter Kontrolle hat. Der Mann, um den es hier geht, ist Henrik Fankel. 26 Jahre ist er alt und arbeitet als Aushilfslehrer in einem kalten und trostlosen Kaff im nördlichsten Norwegen. Was sich schnell zeigt, Henrik ist ein ziemlich kaputter Typ. Auf 900 Seiten ist genug Platz, um seine Neurosen in bekannter Knausgardscher Detailfreude auszubreiten. Ein wesentlicher Fixpunkt ist dabei Miriam. Miriam ist Henriks Schülerin. Sie ist 13 Jahre alt. Der doppelt so alte Henrik behauptet, er sei verliebt in ein Kind. Doch es ist nicht Liebe, die Henrik zu Miriam zieht. Es ist eine perverse und rasende Begierde. Er geht eiskalt und manipulativ vor, bis er Miriam da hat, wo er sie haben will. In seinem Bett.
Diesmal ging ich behutsam vor. Diesmal war ich ruhig und ängstigte sie nicht. Diesmal lief es gut. Der kaum wahrnehmbare Geruch von Schweiß und Seife, der von ihrer Haut ausging, der süße Atem, die weichen Brüste und ihre Hände, die mir durch die Haare fahren. Ich kann nicht genug davon bekommen. Ich ziehe ihr den Slip aus und lege mich an sie.
Und auch hier, Knausgard spart nicht an Details, wenn er den sexuellen Missbrauch Miriams beschreibt. Das zu lesen ist eine Zumutung, genauso wie der Rest des Romans. Kaum ist Henriks Begierde erstmal gestillt, kommt die Panik. Er flieht aus dem Ort und bläut vorher Miriam ein, sie dürfe niemandem davon erzählen, was er ihr gemeinsames Geheimnis nennt. Karl-Ove Knausgard war 29 Jahre alt, als sein Debüt erschien. Aus der Welt wurde als erster Debütroman überhaupt mit dem wichtigsten Literaturpreis Norwegens ausgezeichnet, mit dem Kritikerpriesen. In Schweden hingegen wurde er für dieses Buch hart angegriffen. Die feministische Literaturprofessorin Eva-Witt Brattström bezeichnete ihn in der größten schwedischen Tageszeitung als einen literarischen Pädophilen. Der Luchterhand Verlag, in dem Knausgards Roman nun auf Deutsch erscheint, nennt das Buch eine unmögliche Liebesgeschichte. Und man fragt sich schon, mit welcher Ignoranz man diesen Text als Liebesgeschichte bezeichnen kann. Henrik ist zwar bewusst, dass er seine minderjährige Schülerin sexuell missbraucht hat. Das ist aber auch die einzige Erkenntnis, die Knausgard seiner Figur gönnt.
Am Nachmittag formuliere ich ein Kündigungsschreiben an die Schule. Aufgrund eingetroffener Umstände sehe ich mich gezwungen zu kündigen, schreibe ich, zufrieden mit meiner Formulierung. Sie entspricht der Wahrheit. Miriam war etwas, das eingetroffen war. Ich wurde überwältigt, konnte nichts dagegen tun. Wie schön sie war.
Frauen sind für Henrik Beute. Sie müssen bearbeitet werden, verführt und manipuliert, damit er sie haben kann. Er ist ein Perverser, der Frauen stalkt, in ihren Vorgärten herumlungert, in ihre Häuser eindringt, der sie haben will.
Und sei es gegen ihren Willen.
Auf über 900 Seiten zeigt sich ein krisengebeutelter Mann, der sich in sich verkriecht. Ein Mann, der sich, wenn es ihm schlecht geht, im Alkoholexzess verliert. Ein Mann, der nahe an der Verwahrlosung ist, der gedanklich in der Vergangenheit herumgeistert und sich in Allmachtsfantasien ergeht. Henrik ist ein Klischee von einem Mann in der Krise.
Lebensmittel, Alkohol, Pornohefte und Videos, ein paar Romane für die Tage, Joyce, Proust. Ich würde dem Hass auf Henrik huldigen. Ich wollte mich in Scham und Erniedrigung suhlen, der Selbstverachtung Raum geben. Mehrere Wochen würde ich in einer geschlossenen Welt leben. Planet Henrik. Dort wollte ich wohnen.
22 Jahre ist es her, dass Aus der Welt in Norwegen erschienen ist. Und die Zeit hat dieses Buch überholt. Die Figur eines Lehrers, der vorpubertäre Mädchenkörper begehrt, gleichzeitig aber auch mit seiner latenten Homosexualität hadert, wird vom Autor Knausgard weder entwickelt noch seziert. Immer wenn es die Gelegenheit dazu gäbe, verliert sich Henrik in metaphorischen Naturbeschreibungen und in Reflexionen über Kunst. Und je wahnsinniger er wird, umso mehr verliert er den Bezug zur Welt, verdreht die Fakten und gleitet ab in surreale Träume.
Schlaflos wälztest du dich im Bett, dein Kopf war voller Namen. Oppenheimer, dachtest du, der bekannte Finanzmagnat. Marie Curie, die alle Opernbühnen im Sturm eroberte. Diesel, der Gründer von Der Blaue Reiter.
Henrik weigert sich, sich der Welt und den Konsequenzen seiner Handlungen zu stellen. Er ist, wie der Titel des Romans es sagt, aus der Welt. Der einzige Anker, der ihm bleibt, ist seine Lust auf Miriam und der Blick in die Vergangenheit, auf seine kaputte Familiengeschichte. Es ist ermüdend, wie vorhersehbar dieser Text ist. Aus der Welt ist ein strapaziöses Buch, das die Innenansichten einer kaputten männlichen Psyche zelebriert. Ein uferloses Geraune.
Tja, ein klares Urteil unserer Rezensentin Christine Hartauer über den 900 Seiten Debütroman des Norwegers Karl Ove Knausgard, der jetzt 22 Jahre später in der Übersetzung von Paul Berf bei Luchterhand erschienen ist. Aus der Welt heißt er.
No, we've never been here before. It's like we always dreamed it. Told you there'd be something more. I promised you would see it. Did you? Did you? Syncopated breath in my ear. You're scared I'm leaving. I'm steady like the weary sea. Thought you would believe it. It's true. It's true. This unspoken truth, like a photo booth, feed a picture. We fell into it was always you. The worst.
Bis zu seinem 16. Lebensjahr hat der 1982 geborene Grazer Clemens J. Setz kein Buch angerührt und sein Leben vor allem als Computernerd vor Ballerspielen verbracht. Die Gedichte von Ernst Jandl, die weckten ihn dann irgendwie auf. Setz wurde zuerst ein besessener Leser und heute ist er einer der produktivsten und originellsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sein neuestes Buch ist so ungewöhnlich wie alle seine früheren auch, aber nochmal auf andere Weise. Es ist kein belletristisches Werk, auch wenn es daran viel um Poesie geht. Die Bienen und das Unsichtbare beschäftigt sich mit sogenannten Plansprachen, also erfundenen Sprachen wie Esperanto. Ulrich Rüdenauer stellt es vor.
Talentierte, überspannte, nesthockende junge Männer, die nicht recht wissen, wie und wo sie ihren Platz im Leben finden sollen, können wunderliche Entwicklungen nehmen. Ein paar werden zu grandiosen Songwritern, andere erfinden Computerprogramme und werden reich. Manche entwickeln einen Groll und lassen diesen in verschiedener Form an der Welt aus. Und wieder andere erfinden sich einfach einen eigenen Kosmos.
1979 saß ein 14-jähriger Junge in Milwaukee in seinem Schlafzimmer. Er hatte wenige Freunde. Jeder Tag fühlte sich leer an. Er hatte sich entschieden, diesem Lebensgefühl eine Form zu verleihen. Er erklärte sein Schlafzimmer zu einer von den USA unabhängigen Mikronation. Der Junge hieß Robert Ben Madison. Sein Königreich erhielt den Namen Talossa, was auf Finnisch so viel wie im Inneren des Hauses bedeutet.
Dieser junge Mann, so erzählt es uns Clemens J. Setz in seinem neuen Buch »Die Bienen und das Unsichtbare«, erfindet sich zur Kinderzimmernation gleich noch eine eigene Sprache hinzu. Zusammengebastelt aus romanischen Versatzstücken und von einem durchaus imposanten grammatikalischen Reichtum. Königreiche, mögen sie noch so klein sein, haben die Tendenz zur Ausdehnung. So wächst auch Talossa. Es gibt ein paar Untertanen, die sich für die neue Sprache interessieren. Alles kontrollierbar. Was allerdings dann passiert, erscheint Setz wie eine Parabel auf die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Als das Internet Mitte der 90er Jahre aufkommt, sind die Grenzen Talossas nicht mehr zu sichern. Immer mehr neue Untergebene scharen sich um den König, es entstehen staatliche Strukturen und Institutionen. Aber irgendwann wächst das Misstrauen gegen den Urvater der Community. Es kommt zu Unruhen. Der König wird gestürzt. Es ist eine periphere, wenn auch eindrückliche Geschichte davon, wie eine neue Sprache neue Wirklichkeiten zu erzeugen vermag. Auch welches Energiepotenzial in kreativen Schöpfern verborgen ist, die sich aufmachen, mit anderem Wortschatz und anderer Grammatik Parallelwelten zu erschaffen. Der Schriftsteller Clemens J. Setz hat viele solcher Geschichten zusammengetragen. Von unbekannteren und bekannteren Plan- und Nonsenssprachen, von ihren Sprechern, die oftmals Weltrettungsfantasien hegten, von Dichtern, die mit den Reißbrettsprachen Weltliteratur schufen.
Alle möglichen Menschen in der Geschichte erfanden sich eine eigene Sprache, erlernten sie und beschäftigten sich intensiv mit ihr und standen dann da allein. Worauf sie in den meisten Fällen eine mal milde und scherzhafte, mal leidenschaftliche und verzweifelte Missionsarbeit begannen, einen Werbefeldzug oder sogar einen Glaubenskrieg, der immer einen einzigen Zweck hatte, die Erschaffung weiterer Sprecher.
In einigen der Sprachen, die uns Clemens J. Setz näher bringt, gibt es sogar noch heute Native Speaker in Esperanto oder in Bliss Symbolics. Ihr Erfinder? Karl Blitz, der 1897 in Czernowitz geboren wurde und sich später Charles Bliss nannte.
Er war auf die Heilung der Menschheit gestoßen. Heilung wovon? Vom Bösen. Das heißt von der Sprache, der Stimmsprache, dem hinterlistigen Spiel der Wörter. Ganz ohne Sprache ging es natürlich nicht, aber man brauchte etwas Neues, in dem sich Sinn sozusagen direkt übermitteln ließ. In mönchischem Schweigen ausgetauschte Zeichen, die reine Bedeutung enthielten. Bliss nannte sein Konzept zuerst New World Writing, dann Semantography.
Die Semantographie beruhte alleine auf Logik. Übertragene Bedeutungen konnten und sollten nicht transportiert werden. Idiomatische Wendungen schienen Bliss eine der wesentlichen Ursachen für das Misslingen von Kommunikation zu sein und damit auch für das Unheil in der Welt. Anwendung fand diese Symbolsprache dann in der Arbeit mit gehandicapten Kindern. Sie konnten über die Bilder endlich kommunizieren. Bliss allerdings sah seine Erfindung bald missbraucht. Neue Symbole wurden hinzuerfunden und statt seine Bliss Symbolics als Mittel zur Rettung der Menschheit zu verstehen, dienten sie nun dazu, Kinder auf das Erlernen landläufiger Sprachen vorzubereiten. Ein Unglück, zumindest für Charles Bliss. Er wurde seines Lebens nicht mehr froh. Pure Meaning wollte er, zum Hilfsinstrument wurde seine Erfindung degradiert. Clemens J. Setz beschreibt die unterschiedlichsten Plansprachen, ihre Entwicklung und meistens auch ihr trauriges Ende in Geschichten und Anekdoten. Er erzählt von ihren Erfindern und Sprechern, nicht ohne Ironie zuweilen, aber doch immer mit allergrößtem Respekt. Akribisch macht er sich daran, einige der Sprachen selbst zu erlernen und Texte für uns zu übersetzen. Vor allem solche, die in Esperanto geschrieben wurden, der weit verbreitetsten aller Plansprachen. Anders als Charles Bliss hatte der 1887 geborene Warschauer Augenarzt Ludwig Zamenhof Esperanto so angelegt, dass folgende Generationen es weiterentwickeln konnten. Esperanto hat eine bewegte Historie. Es verbreitete sich rasch, bildete eine regelrechte Gemeinschaft heraus, wurde aber sowohl von den Nazis als auch den Kommunisten verfolgt. Es gab und gibt Dichterinnen und Dichter in dieser Sprache, die teils als Nobelpreiskandidaten gehandelt wurden. Man ahnt, was Setz zu Plansprachen hinzieht. Sie sind ein unentdeckter Kontinent des Poetischen. Schafft sich nicht jeder Autor eine eigene Sprache und ist er also soweit gar nicht entfernt von jenen oftmals genialischen, aber auch weltentrückten Erfindern? Das Buch von Setz enthüllt noch etwas anderes. In einem wunderbaren Hinübergleiten von der fast wissenschaftlichen Recherche ins eigene Leben schildert das Wunderkind der österreichischen Literatur eine eigene Krise, die Setz 2015 ereilt hat. In Situationen seelischer Bedrängtheit, in Phasen autistischen Schmerzes würden nicht selten Plansprachen ausgeheckt und erlernt, um das System komplett herunterzufahren und ein neues aufzuspielen. Solipsismus und Größenwahn mischen sich da auf funkensprühende Weise. Mit neuer Sprache lässt sich noch einmal ins Paradies zurückkehren, unbelastet vom Bedeutungswahn einer Welt, die es nicht gut mit einem meint.
Man erfindet einen neuen Rahmen. Den Rahmen und wird dann, indem man den Inhalt dieses Rahmens erlernt und verkörpert, selbst zu einer untergeordneten, das heißt angeleiteten, sprachlich ferngelenkten Struktur, also zu einer literarischen Figur im eigentlichen Sinn.
Clemens J. Setz hat die fast obsessive Auseinandersetzung mit der eigenen Fasziniertheit für konstruierte Sprachen in einen Text verwandelt, der zwischen Personal Essay, Reportage, Studie und Erzählung changiert, der lehrreich ist und nicht zuletzt sehr lustig, kahllauernd und ernst. Und der seinen Ruf unterstreichen dürfte, einer der schrägsten und unberechenbarsten Autoren der Gegenwartsliteratur zu sein.
Das klingt doch vielversprechend. Ulrich Rüdenauer über Die Bienen und das Unsichtbare von Clemens J. Setz erscheint bei Surkamp. Clemens J. Setz schreibt übrigens auch Gedichte und er gehört zu den Bewunderern von Ernst Herbeck. Der war ein besonderer Fall. 1920 in Österreich geboren, kam er in den 40er Jahren in eine Klinik, weil er unter Verfolgungswahn litt. Nachdem er erfolglos mit Insulinschocks behandelt worden war, empfahl ihm sein Arzt, Gedichte zu schreiben. Das tat er und über Jahrzehnte wuchs da in der Nervenheilanstalt ein beeindruckendes Werk heran. Herbeck blieb lange ein Außenseiter in der deutschsprachigen Lyrikszene, erst jetzt wird er so richtig entdeckt. Der Hase, 3 Ausrufzeichen, heißt die Gedichtsammlung, die bei Jung und Jung erschienen ist und zu der Clemens J. Setz ein Nachwort geschrieben hat. Björn Heyer über diesen ganz besonderen Lyrikkosmos.
Stellen Sie sich vor, Sie würden das ganze Dasein von einer Schautribüne beobachten, geschützt, aber gleichsam isoliert von der realen Welt. Dann können Sie nachempfinden, wie es wohl Ernst Herbeck Zeit seines Lebens ergangen ist. 45 Jahre war der 1920 geborene Lyriker Patient einer österreichischen Landesnervenklinik. Anfangs erhält der Insasse, der glaubt, von Mädchenstimmen verfolgt zu werden, Insulinschocktherapien. Später kommt seinem Psychiater die vielversprechendere Idee. Sein Schützling soll schreiben, und das tut er auch.
Der Dichter ordnet die Sprache in kurzen Sätzen. Was über ist, ist das Gedicht selber.
So heißt es in einer Miniatur, die treffend die Programmatik von Herbecks Poesie beschreibt. Sie zeichnet sich durch Lakonie, Kürze und einen oft rätselhaften Bedeutungsüberschuss aus. Immer wieder finden sich Gedankenstriche als zu füllende Leerstellen. Hinzu kommen bewusst gesetzte Irritationen durch falsche Zeichensetzung oder überraschende inhaltliche Wendungen.
Das Zebra ist ein schlaues Tier in den Augen und ist gestreift. Es läuft in der Steppe und nährt sich von Blicken des Löwen, der viel frisst und leckt. Das Zebra zieht von den Streifen, ist satt gefressen und nährt sich von Aas.
Dass der Pflanzenfresser verwesendes Fleisch zu sich nimmt und paradoxerweise noch von der Beobachtung eines Raubtiers profitiert, unterläuft alle Regeln der Natur. Animale Wesen stellten für Herbecks Dichtung daher Symbole der Freiheit dar. Sie boten ihm die Möglichkeit, imaginär über die Mauern der Klinik hinauszugehen. Was in seinen Annäherungen an Vierbeiner, aber auch an grundsätzliche Phänomene wie das Böse, die Sonne, der Patient oder das Bett, so eine Auswahl stets prägnanter Titel, überdies auffällt, ist seine Freude für Definitionen. Enzyklopädische Gedichtanfänge aller, die Vermutung ist eine bloße Ahnung oder die Seerose blüht am See, sorgen mit ihren Tautologien und ihrer kindlichen Formelhaftigkeit nicht nur für Humor. Vielmehr erfüllen sie für den Schriftsteller wohl ganz konkrete Funktionen. Einerseits kommt er damit, nicht ganz ohne Ironie, dem Ansinnen seiner Behandler entgegen, das innere Chaos begrifflich zu ordnen. Andererseits verhelfen ihm die Beschreibungen zur poetischen Überwindung eines körperlichen Defizits. Denn Herbeck wurde mit einer Kiefer-Gaumenspalte geboren. Trotz mehrerer Operationen litt er bis zu seinem Tod 1991 an einer Sprechbehinderung. Sein Schicksal war daher das eines Außenseiters, den oft Melancholie und Sehnsucht einholten.
Das Heimweh ist eine Qual außerstande. Man kann die Auswärtigkeit nicht aushalten. Ich möchte gerne heim.
Wie die anlässlich seines 100. Geburtstags erschienene Gedichtsammlung Der Hase dokumentiert, hat sich Herbeck nie falschen Illusionen hingegeben. Man trifft auf einen machtlosen Gott, auch der Dichter taugt aus Sicht des schreibenden Patienten nicht zum auratischen Heilsbringer. Stattdessen ist Skepsis geboten.
Die Schriftstellerei ist jeweils in der Hand eines Führers, eines Dichters. Er ist somit ein deutscher Dichter und Schriftsteller.
Noch auf derselben Seite findet sich ein Poem mit folgendem Hinweis.
Das war der 25. September 1938. Es war der Einmarsch Hitlers nach Österreich. Hitler hielt eine Rede, in der er sagte, »Wir, die Deutschen und ich, werden euch Arbeit verschaffen.« Es war das Erlebnis meines Lebens.
Die Textauszüge dokumentieren den Zusammenhang zwischen Kunst und Propaganda. Vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Expansion birgt das Bild vom Dichterpriester eine Gefahr. Der Wahrheitsanspruch, den viele Lyriker noch während des Fin des Siècle vertraten, dürfte ihm als Einfallstor für autoritäre Bestrebungen erschienen sein. Aufgrund seines unernsten Blicks auf sich selbst und die eigene Zunft traf er auf ein wohlwollendes Echo unter den Vertretern der Wiener Avantgarde, wie etwa bei Ernst Jandl oder Friederike Mayröcker. Und ebenfalls heute wäre diesem lange verkannten Dichter eine Wiederentdeckung zu wünschen. Seine Könnerschaft äußert sich in seiner genauen Beobachtungsgabe, seinem Oszillieren zwischen Komik und Traurigkeit und in der produktiven Spannung aus Reduktion in der Sprache und Ausbruch im Denken. Aber warum so vieler Worte, wenn der Poet am Ende ohnehin schon alles selbst auf den Punkt bringt?
Meine Sprache ist total und grundsätzlich. Die Gedichte sind deshalb gut und zwar schön.
Gut und schön und wahr. Gedichte von Ernst Herbeck, vorgestellt von Björn Heyer. Der Hase mit 3 Ausrufzeichen, so heißt der Band, der bei Jung und Jung erschienen ist. Und das war das Lesenswert-Magazin. Die Bücher dieser Sendung haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swr2.de. Dort und in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Maria Taylor und ihrem gleichnamigen Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik David Arnold. Noch einen schönen Sonntag und lesen Sie wohl!